Ja, ich möchte weitermachen jetzt hier nun mit unserer Predigtreihe zum Thema David. Und jetzt kommen wir an in eine etwas schwierige Geschichte. Und wir fangen stattdessen mit Psalm 51 an. Denn das erzählt für mich, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Dort in diesem Psalm kam vorher der Prophet Nathan denn zu David und sagt, du bist der Mann, hat ihm genau eben in sein Gewissen hineingeredet. Und ich glaube, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes nicht, weil er ohne Schuld war. Wir werden heute hören, Ehebruch, sogar Mord. Dieser Mann war der Mann nach dem Herzen Gottes, weil in dem Moment, wo Gott ihn erwischt hat, hat er gesagt, stimmt, Herr, ich habe gegen dich und die Menschen gesündigt. Diese Bereitschaft, wirklich umzukehren, Buße zu tun, war für ihn der entscheidende Faktor, warum er ein Mann nach dem Herzen Gottes blieb. Saul, als der Prophet Samuel damals zu ihm kam, hatte viele Rechtfertigungen. Ich könnte nicht, weil und so weiter. Der Herr sagt, tu das, und er hat viele, viele Ausreden gehabt. David, als Gott ihn erwischt hat, hat denn diesen Psalm hier denn geschrieben. Ein Lied von David, er schrieb es, nachdem der Prophet Nathan ihm wegen seines Ehebruchs beim Bethseba zurechtgewiesen hatte. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht, ich erkenne meine Schuld. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als Böses ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Schon von Geburt an bestimmte die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Du freust dich, wenn ein Mensch vom Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld, denn dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünden ab, dann bin ich weißer als Schnee. Du hast mich hart bestraft, nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein neues, reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Tolles Gebet. Wenn wir so ähnlich vom Herzen beten würden und könnten, ich wäre erstaunt, was Gott dadurch tun könnte. Wir kommen nun zu unserer wahren Geschichte, das ist 2. Samuel 11. Ich erzähle und lese diese Geschichte, damit wir wissen, was im Vorfeld geschehen war, bevor es nun hier zu dieser Psalm 51 kam. Dort, zur Zeit, als König David regierte, gingen jeden Frühling die Kämpfe weiter. Das heißt, die Soldaten gingen entweder Norden oder Süden oder Westen oder Osten hin. Und als es Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Und der Joab, das war seine Hauptgeneralführung, zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israel in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Stadt Rab. Und David selbst blieb in Jerusalem. Problem Nummer eins. Warum war er nicht mit seinen Soldaten? Die Jahre zuvor war er. War ein bisschen lasch geworden, war ein bisschen gemütlich geworden, war ein bisschen faul geworden? Wissen wir nicht genau. Eines Abends stand David auf, nachdem er sich eine Weile ausgeruht hatte. Hört sich gut an, nicht wahr? So ein längeres Mittagsschläfchen, auch ganz gut. Er ging auf dem Dach seines Palastes spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. Und David wollte unbedingt wissen, wer sie war, und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Bathseba, sie ist eine Tochter von Eliam und verheiratet mit Uria, einen Hethiter. So, Männer, wir schauen manche Frauen immer wieder an und denken, oh. Ja, ich unterrichte 20-jährigen Frauen und Männer, und man denkt immer wieder, wenn es 35 Grad manchmal, wie wenig Kleidung kann man tragen? Ist leider so. Und nun, wir Männer, das Ding ist, wir können häufig nicht den ersten Blick vermeiden. Aber den zweiten Blick, das ist unsere Entscheidung. Und das ist da, wo David jetzt hier die Möglichkeit hat. Er hat eine schöne Frau gesehen. Er ist König, hat schon 6 Frauen gehabt, 7. hätte er ohne Problem nehmen können. Ja, damals war es leider so, und David hat noch eine Frau danach genommen, noch eine. Also das war einfach der Königsrecht. Aber diese Frau gehörte jemandem schon. Und damit hätte er sagen müssen zu sich selbst, nein. Aber jetzt kommen wir jetzt zurück zu David. Er gönnte sich etwas. Er gönnte sich hier dieses Ruhe. Er gönnte sich einfach mal ein Mittagsschläfchen. Er gönnte sich nicht hier mit seinen Kameraden dort auf dem Feld zu sein, auf dem harten Boden zu schlafen, ein Zelt, sondern blieb in seinem Palast und sah eine schöne Frau. David hat etwas getan. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie in ihr Haus zurück. Gerade vorher hatte sie die Reinigung vorgenommen, die das Gesetz nach der monatlichen Blutung vorschrieb. Und nach einiger Zeit bemerkte Bathseba, dass sie schwanger war. Sie schickte einen Boten zu David, der es ihm sagen sollte. Kaum hatte der König das gehört, ließ er Joab melden, schick sofort den Hethiter Uria zu mir. Und Joab gehorchte und schickte den Mann zu David. David hat einen Plan. Lass der Ehemann nach Hause kommen, er schläft mit der Frau, das ist sein Kind, er kommt gar nicht in Verdacht. Wurde oft gemacht im Leben und auch in der Geschichte. Als Uria ankam, erkundigte sich David zuerst, ob es Joab und den Soldaten gut gehe und wie weit die Belagerung der Stadt schon vorangeschritten sei. Schließlich forderte er Uria auf, geh nun nach Hause zu deiner Frau, bade dich, ruh dich aus. Uria war noch nicht weit gekommen, als sie ihm ein Diener einholte und ihm ein Geschenk des Königs überreichte. Also David dachte, ich lasse es mir gut gehen. Dieser Mann, wenn ich ein bisschen verwöhne, wird es ihm auch gut gehen lassen. Und das ganze Ding ist unter den Teppich gekehrt und niemand wird das merken. Leider war dieser Mann, diesen Soldat, anders. Doch Uria ging nicht nach Hause, sondern zum königlichen Leibwache am Tor des Palastes. Dort übernachtete er. David hörte davon und ließ Uria gleich am nächsten Morgen zu sich rufen. Warum hast du nicht zu Hause bei deiner Frau übernachtet, fragte er ihn. Du warst doch jetzt so lange von ihr getrennt. Klingt ein bisschen wie der Schlange im Garten, nicht wahr? Also dieses etwas ganz zuckersüß machen, was man gar nicht anfassen sollte. Uria antwortete, die Bundeslade steht noch in einem Zelt und auch die Soldaten Israels und Judas müssen mit Zelten auskommen. Selbst der Heerführer Joab und seine Offiziere übernachten auf offenem Feld am Boden. Und da sollte ich nach Hause gehen, essen, trinken und mit meiner Frau schlafen. So wahr du, mein Herr, lebst, niemals könnte ich so etwas tun. Also David lässt sich das schon gut gehen. Und dieser Soldat sagt, nein. So wahr du, mein Herr, lebst, konnte ich das nie tun. Eigentlich sollte langsam David ein schlechtes Gewissen bekommen, leider nein. Bleib heute noch hier, Uria, morgen lasse ich dich dann wieder ziehen. So blieb Uria nach in Jerusalem. Und was tut David? Am Abend lud David ihn zum Essen ein, machte ihn völlig betrunken. Ja? Doch dieses Mal ging auch Uria nicht nach Hause, sondern schlief wieder bei der Leibwache am Palast. Diesen Plan von David war durchkreuzt, Also diese Menschen mit Prinzipien, furchtbar, dachte David sich in dem Moment. Ja, also, was mache ich nun? Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und gab ihm Uriah mit. Dann befahl er, darin befahl er seinen Heerführer, stell Uriah an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten tobt. Keiner von euch soll ihm Deckung geben. Zieht euch mitten in der Schlacht von ihm zurück, damit er getroffen wird und stirbt. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, sagt, bring ihn um. Bring ihn um. Ich habe gesündigt und nun soll dieser Mann dafür sterben. Joab hatte die Feinde in der belagerten Stadt natürlich schon längst beobachtet. Und so wusste er, wo ihre gefährlichsten Leute standen. Genau dort setzte er auch Uriah ein. Als nun die Amoriter aus der Stadt herausströmten und angriffen, wurden einige Israeliten getötet und auch der Hethiter Uriah war unter den Gefallenen. David begeht eine Sünde, versucht diese Sünde zu vertuschen, indem er diesen Mann denn zuerst betrunken macht und sagt, hey, schlaf mit deiner Frau, damit du hier das Problem bekommst. Als er es nicht getan hat, hat er seinen Mord angeordnet und nicht nur das, einige anderen Unbeteiligten starben. Das Sünde vom einen Mann hat Auswirkungen auf viele, viele andere. Joab ließ David über den Ablauf des Kampfes genau unterrichten. Er sagte dem Boten, der die Nachricht überbringen sollte, stell mal vor, du musstest das jetzt sagen, also der Botschafter, der Überbringer dieser Botschaft stand immer in Lebensgefahr. Wenn du dem König über das Geschehen berichtest, wird er vielleicht zornig und hält dir vor, warum seid ihr so nah an die Stadtmauer herangerückt? Habt ihr denn nicht daran gedacht, dass die Feinde von der Mauer aus euch schießen würden? Wisst ihr nicht mehr, wie damals es in Thebes Gideons Sohn Abimelech ging? Von einer Frau wurde er umgebracht. Sie warf von der Mauer der Festung einen Mühlenstein und erschlug ihn damit. Warum also habt ihr so nah an der Stadtmauer gekämpft? Wenn David dir solche Vorwürfe macht, dann erwidere ihm, dass auch der Hethiter Uriah gefallen ist. Der Bote machte sich auf den Weg und ging in Jerusalem zuvor zu König. Er richtete David alles aus, was Joab ihm aufgetragen hatte. Er sagte, die Feinde waren stärker als wir, sie stürmten aus der Stadt, griffen uns auf freiem Feld an, wir könnten sie bis unmittelbar vor das Tor der Stadt zurückdrängen, doch da schossen die Bogenschütze von der Mauer auf uns herunter, einige deiner Soldaten wurden tödlich getroffen, auch der Hethite Uriah ist gefallen. Und da antwortete David, geh zurück, melde Joab, lass dich durch diese Niederlage nicht entmutigen. Der Krieg ist ebenso grausam. Mal trifft es diesen, mal jenen. Kämpfe entschlossen weiter gegen die Stadt, bis du sie zerstört hast. Wow, wie abgebrüht. Unglaublich, dieser Mann David hier. Und mit diesen Worten sollst du Joab aufmuntern. Als Bathseba hörte, dass Uriah gefallen war, hielt sie die Totenklage für ihr Mann. Gleich nach der Trauerzeit ließ sie zu sich in den Palast holen und heiratete sie und bald darauf brachte sie einen Sohn zur Welt. Der Herr aber verabscheute, was David getan hatte. Also es klingt echt, als ob das ein paar Tagen wäre. Ja? Also Trauerzeit meistens ein Jahr, nochmal 9 Monate, bis denn ein Kind geboren wird. Also wir haben ein bisschen Zeit hier dazwischen gehabt. Der Herr verabscheute das, was David getan hat. Und jetzt kommen wir zum Punkt, wo Gott redet. Die ganze Zeit hätte David hinweg einfach Gott sagen können, tut mir leid, Herr, ich habe Mist gebaut. Aber irgendwie hat er es nie Gott anvertraut. Sonst, glaube ich, wäre Nathan nie zu ihm gekommen. So, der Herr, er verabscheute das, was David getan hatte, sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm, ich muss dir etwas erzählen. Ein Reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme besaß nichts außer einen kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll, zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es dürfte sogar an seinem Tisch essen und auf seinen Becher trinken. Und nachts schlief es in seinen Armen. David war Hirte, ja, er versteht das ein bisschen hier. Genau. Er war für ihn wie eine Tochter. Und eines Tages bekam nun der reiche Mann Besuch. Er wollte seinen Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er den Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seine Besucher zu. Nathan hätte natürlich hinkommen können und sagen, so spricht der Herr, du bist verdammt, weil du. Nein, hat er nicht gemacht. Er kam erstmal an, weil Gott ihm dieses Bild auch gegeben hat, und sagt, erzähl es David. Schau mal, wie er darauf reagiert. Und da sehen wir jetzt hier, wie er darauf reagiert. David wurde zornig, vom Zorn gepackt und brauste auf, so wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Den Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. 2 ganz kurze Gedanken. Nathan erzählt eine Geschichte von einem Mann, der einen weiten Weg auf sich genommen hatte. Und er wollte nichts von sich selbst nehmen, sondern klaute von jemand anders. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Weg von Satan, der uns verführt. Einen ganz weiten Weg hat er manchmal auf sich genommen. Und wir nehmen das nicht, was von uns ist, denn alles, was wir haben, gehört Gott und wir geben ihm das zurück. Sondern wenn wir etwas, dieses Lust, diese Begierden, dieses Verlangen gibt, klauen wir. Also wir stehlen von jemand anders, um das jemand Unrechtmäßiges zu geben. Ein neuer Gedanke vielleicht. Und der zweite Gedanke ist auch dieser Gedanke von Wiedergutmachung. Wiedergutmachung. Also wir sind immer ganz, ich habe ein Zitat gestern gelesen online bei Facebook. Wir sind immer so schön, wenn es um das Thema, wir freuen uns, wenn es um Versöhnung geht. Allerdings, wir scheuen uns davor, vor Sünden bekennen, um Vergebung bitten und Wiedergutmachung. Also Versöhnung ist toll, aber es ist ein langer Weg dahin. Und auch hier hat David dieses verstanden, was Wiedergutmachung bedeutet. Nochmal zurück. Nathan sagt zu David, du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt. Ich habe dich beschützt, auch Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Saul und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Jude gehört dir. Und sollte dir es noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum? Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Denn Hethiter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du David bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Amoriter fallen solltest. Du hast dich mir widersetzt und Uriah die Frau weggenommen. Darum soll dein Könighaus von nun an immer wieder das Schwert zu spüren bekommen. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen und ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nah steht, dir deine Frauen wegnimmst und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläfst. Was du David heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Und da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Tat spotteten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn, den Bathsheba dir geboren hat, sterben. Nach diesen Worten ging Nathan wieder nach Hause. David zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten. Er fastete tagelang, schlief nachts auf dem Fußboden. Endlich. Seine Hofbeamten kamen und versuchten, ihn zum Aufstehen zu bewegen, doch ohne Erfolg. Auch ohne zu essen lässt er sich nicht überreden, denn am siebten Tag starb das Kind. Und keiner der Diener wagte in dem Moment dafür, das mitzuteilen, denn sie befürchteten das Schlimmste. Und er betete so, was wird geschehen, wie groß wird sein Trauer sein, wenn das Kind gestorben ist. Schon als das Kind noch lebte, ließ er sich durch nichts aufmuntern, sagten sie zueinander. Wie wird er sich erst verhalten, wenn er erfährt, dass es tot ist? Er könnte sich etwas antun. Doch als David merkte, wie die Hofleuten miteinander flüsterten, ahnte er, was geschehen war. Ist der Junge tot? Ja. Ja, er ist gestorben. Und da stand David auf. Er wuchs sich, pflegte sich mit wohlriechenden Salben und zog frische Kleider an. Dann ging er ins Heiligtum und warf sich nieder, um den Herrn anzubeten, mitten in sein Trauer, mitten in sein Leid. Danach kehrte er in den Palast zurück und ließ sich etwas zu essen bringen. Erst beten, danach essen. Wir verstehen dich nicht, sagten seine Diener. Als das Kind noch lebte, hast du seinetwegen gefastet und geweint. Doch jetzt, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst wieder? David erwiderte, solange mein Sohn lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr Erbarmen, damals Jona, Stadt Ninive und so weiter. Vielleicht hat der Herr Erbarmen mit mir und lässt ihn am Leben. Doch nun ist er gestorben, warum soll ich jetzt noch fasten? Kann ich ihn damit etwa zurückholen? Nein, er kehrt nicht mehr zu mir zurück, aber ich werde eines Tages zu ihm gehen. Zum Schluss, da ging David zu seiner Frau Bathsheba und tröstete sie. Er schlief mit ihr und brachte wieder einen Sohn zur Welt. David nannte ihn Salomo, der Friedliche. Der Herr liebte das Kind. Darum gab er ihm den Propheten Nathan den Auftrag, hinzugehen und den Jungen einen zweiten Namen zu geben. Dieses jüdische Namen, was bedeutet Liebling des Herrn. Für mich stellt sich die Frage, wie gehen wir nun damit um, wenn wir sündigen? Versuchen wir es zu verheimlichen? Wenn eine kleine Sünde meistens gebiert, eine große Sünde, der noch eine größere Sünde braucht, um das abzudenken. Und vielleicht glauben wir, dass wir es irgendwie vor anderen Menschen verheimlichen können, aber vor unserem Vater im Himmel leider nicht. Und immer wieder ist Gott dabei, uns da auf Dinge hinzuweisen. Und natürlich können wir uns, nein, ich sehe, ich höre nichts, ich werde nichts merken, und versuchen, Gott zu ignorieren. Aber Gott lässt sich nicht ignorieren. Er wird uns an eines Tages genau dahin bringen, wo er uns haben möchte. Und wir werden eines Tages vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen müssen dafür. Es sei denn, wir bitten um Vergebung. Es sei denn, wir bringen unsere Sünden vor Gott und sagen, Herr, vergib mir. Und dann sind wir reingewaschen. Dann sind wir vergeben. Dann sind wir genau das, was hier auch David gesagt hatte, hier auch in Psalm 51. Also wir haben das hier. Reinige mich von meiner Sünde, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünden ab, dann bin ich weißer als Schnee. Du hast mich hart bestraft, nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstöße mich nicht aus deiner Nähe, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, schenke mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Ich bete. Vater, wir wollen auch einfach diesen Worten hier von David mitbeten. Wir wollen einfach bitten, Herr, dass du uns neu diese Freude schenkst über deine Rettung. Wir wollen neu einfach bereit sein, dir zu gehorchen. Und wir wollen wirklich, Herr, bitten, reinige du uns, vergib uns, und schenk uns neu deine Gnade. Amen.